Ja, was machen wir heute? Heute als Fortsetzung ein bisschen von dem, was wir das letzte Mal besprochen haben. Also das letzte Mal so einen groben Überblick darüber, inwieweit der Mensch vorkommt in diesen ganzen Schöpfungstagen, obwohl er ja explizit erst am sechsten Schöpfungstag genannt wird. Aber wir haben gesehen, dass am ersten Schöpfungstag die Empfindungsseele vorbereitet wird oder ausgebildet wird bis zu einem gewissen Grad. Am zweiten Schöpfungstag die Verstandesseele, dann am dritten Schöpfungstag die Bewusstseinsseele. Am vierten Tag, an dem wir jetzt stehen, sehr entscheidend der Astralleib. Dadurch bekommt das Ganze nämlich einen gewissen selbstständigen Charakter überhaupt. Weil man muss sich denken, vorher ist ja diese Empfindungsseele, Verstandesseele, Bewusstseinsseele, die ist noch ganz eingebettet in den Bereich der Elohim im Grunde. Ist auch natürlich auch gar nicht noch unten auf der Erde sozusagen, oder, sondern ist ganz im Umkreis von, wo eigentlich die Elohim ihre Wirksamkeit hineinschicken, um jetzt diese Erdenwelt weiter zu gestalten. Aber sie wirken eigentlich von außen herein. Und so wirklich im Irdischen drinnen selber wirken dann eher die dienenden Geister, könnte man sagen, der Elohim, also namentlich die Urengel, die also hier als Yom bezeichnet werden. Die Schöpfungstage. Die Schöpfungstage sind eigentlich also die primären Werkmeister der Elohim, könnte man sagen. Und ihre Gegenspieler Laila, also die als Nacht bezeichnet werden. Ja, also aber am vierten Schöpfungstag Ausbildung des Astralleibes des Menschen, aber überhaupt des, sage ich mal, Astralleibprinzips. Das heißt, was passiert? Es passiert, dass sich die zuerst noch ganz ineinander fließende Seelenwelt beginnt zu gliedern in Astralleib. Also nicht nur des Menschen, sondern auch für die anderen Hierarchien hat das eine Bedeutung. Also dass sie in einer viel selbstständigeren Weise dadurch heraustreten, als das bis dahin der Fall war. Zumindest jetzt im Laufe der Erdentwicklung. Sie sind natürlich schon auf den früheren planetarischen Zuständen deutlicher hervorgetreten, aber jetzt in der Wiederholung kommt das jetzt erst wieder wirklich heraus, also jetzt am vierten Schöpfungstag, damit wird eine gewisse Selbstständigkeit gegeben, damit wird auch aus den Planetensphären, haben wir das letzte Mal gesagt, beginnt sich herauszugliedern die Grundlage der späteren Himmelskörper, also was wir dann jetzt wirklich als sichtbaren Saturn, sichtbaren Jupiter und so weiter da oben haben, allerdings erst als astralisches Gebilde, also als seelisches Gebilde, aber als mehr oder weniger selbstständiges seelisches Gebilde. Nicht nur bei den Planetensphären ist es ja so, dass sie die ganz stark durchdringen auch. Also das heißt, was Mondensphäre etwa ist, durchdringt sich mit dem, was Merkursphäre ist, mit dem, was Venussphäre ist, Sonnensphäre ist und so weiter. Also das geht ineinander, ragt zwar dann irgendwie darüber hinaus noch, wenn sie höher sind, die ragen halt hinaus, aber dann durchdringt sich es halt mit den Impulsen letztlich, die vom Umkreis herkommen. Also, und das fließt in gewisser Weise ineinander, zwar schon mit einer gewissen Gliederung, aber es fließt sehr stark ineinander. Und Astralleib zu bilden heißt, dass wirklich ein selbstständiges Seelengebilde entsteht, das aber natürlich in gewisser Weise ein Abbild des Ganzen ist. Ein vielleicht einseitiges, mehr oder weniger einseitiges, aber immer zugleich auch ein Abbild des Ganzen ist. Aber dadurch beginnt das zu entstehen, was wir nennen ein Mikrokosmos, der ein Abbild des Makrokosmos ist. Aber jetzt wirklich des astralischen Makrokosmos. Das ist also ein ganz wichtiger Schritt, aber es ist natürlich auch ein Schritt dazu, dass das Prinzip des Egoismus so langsam beginnt. Noch gar nicht in einer schlechten oder störenden Weise, es ist notwendig, sonst könnte man kein Astrale bilden. Es ist einfach schon Egoismus, dass man ein abgesondertes Seelengebilde herauslöst aus dem Ganzen, auch wenn es Abbild des Ganzen ist. Aber es ist ein gewisses Egoismusprinzip dadurch schon drinnen. Ist aber notwendig. Und also Bildung des Astralleibes am vierten Schöpfungstag, dann haben wir gesagt, geht's weiter, fünfter Schöpfungstag wird der Ätherleib des Menschen ausgebildet und am sechsten Tag der physische Leib in einer ersten Gestalt, nur gewoben aus dem Feuerelement. Nicht sonst. Kein Luftelement, kein Wasserelement und schon gar kein festes Erdelement.
Also, kann ja auch nur sein, wenn der Sechse da entspricht, das hat
Anlage, ne? Richtig, ja. Richtig. Also als feine Wärmegestalt. Also heute könnte man sich vorstellen, lebt das in gewissem Sinne weiter in dem, was wir in unserer Blutwärme drinnen haben. Man müsste also von uns alles wegstreichen, bis auf die Blutwärme, dann hätte man die sozusagen eine gewisse Vorstellung von dem, was damals der physische Leib war. Also diese Wärmeströmungen einfach, die da drinnen sind, diese sehr differenzierten Wärmeströmungen. Das heißt also, tatsächlich ist der Mensch, wie es nicht anders zu erwarten war, schon von Anfang an in einer gewissen Weise dabei. Und jetzt können wir uns heute die weitere Frage stellen, ja, wie schaut es denn mit den ganzen geistigen Hierarchien aus, außer den Elohim? Wie weit sind denn die an dem ganzen Geschehen mit beteiligt oder schlafen die jetzt während des 6 oder 7 Schöpfungstage und sagen, ja, Elohim macht das eh und wir tun halt jetzt nichts weiter. Als einzige Hierarchien neben den Elohim sind ja eben nur genannt, wie schon gesagt, die Urengel, die Archai, die eben in der Genesis dann als Yom, beziehungsweise ihre Gegenspieler als Laila bezeichnet werden, als Geister der Nacht. Geister der Finsternis, wenn man auch so will. Zu den Archai muss man eine Erinnerung bringen, das sind die geistigen Wesenheiten, die auf dem alten Saturn, also der ersten Verkörperung unserer Erde, ihre Menschheitsstufe unter Anführungszeichen durchgemacht haben, also ihr Ich entwickelt haben. Sind also in diesem Sinne Vorläufer des Menschen in einer gewissen Weise, wenn natürlich auch ihr Ich ganz anders geartet ist als das des Menschen, weil es ja auch einfach unter ganz anderen Bedingungen entstanden ist, weil der Saturn war ein reiner Wärmeplanet und da kriegt das Ich einen ganz anderen Charakter, als wenn es sich wie unser menschliches Ich mitten in der festen Erdenwelt ausgestalten muss. Aber immerhin, also es sind die Hierarchien, die mit uns noch sehr eng also verwandt sind. Der Elohim, die stehen schon weit darüber, also außerhalb dieses Bereichs. Die haben ihre Menschheitsstufe, wenn man das so bezeichnen will, überhaupt also durchgemacht, jenseits unserer ganzen Planetenkette. Also man kann nicht sagen vorher oder so, das ist, weil die Zeit da auch aufhört, einen Sinn zu machen, also irgendeinen zeitlichen Zusammenhang zu nennen. Aber es gab eben eine Entwicklung abseits unserer Planetenkette auch und aus der sind die Elohim herübergekommen, bereits mit ihrem entwickelten Ich. Und jetzt auf der Stufe der Erdenentwicklung, wo sie dieses Schöpfungswerk vollbringen, haben wir ja schon öfter angesprochen, sind sie so weit, dass dieses Ich im Grunde ihr unterstes Wesensglied ist und sie können es dann sogar hinopfern. Also sie finden hier während dieser 7 Schöpfungstage den Weg dazu, dieses unterste Wesensglied sozusagen abzustoßen, wenn man so will, weil sie es für sich nicht, für ihre eigene Entwicklung nicht mehr brauchen. Das heißt, so etwas, was dem Geist selbst entsprechen würde, ist dann ja Unterstes. Also das, was bei uns nur Ziel des Einweihungsweges irgendwo ist, das wirklich zu entwickeln und zu entfachen. Aber wie schaut es mit den anderen Wesenheiten aus? Ja, vielleicht zu den Urengeln noch etwas und namentlich auch zu den Geistern der Nacht, Laila, die haben auch heute eine wichtige Aufgabe, durchaus auch eine positive Aufgabe, nämlich die wirken sehr stark mit, dass bis in den physischen Leib hinein in der Nacht Regenerationskräfte fließen, wenn unser Ich und unser Astralleib heraus sind. Dann bessern die eigentlich in letzter Konsequenz die Schäden aus, die durch unser bewusstes Tagesleben bis in unseren physischen Leib hineingetragen wurden. Weil wir wissen ja auch, das haben wir schon oft besprochen, durch unser waches, bewusstes Tagesleben zerstören wir eigentlich unseren physischen und unseren Ätherleib. Also die werden abgebaut bis zu einem gewissen Grad. Jeder Bewusstseinsakt, den wir hier im physischen Dasein ausüben, bedeutet eine Zerstörung bis in den physischen Leib hinein. Im ganz Kleinen sieht man das bei den Nerven, jeder Nervenimpuls, und die Nerven sind aber als physisches Werkzeug ja tatsächlich irgendwo notwendig, um das Bewusstsein hier im irdischen Bereich zu entfalten. Aber wenn so ein Nervenimpuls durchgeht, ist das immer eine leise Zerstörung des ganzen Nerven. Und der ist eine gewisse kurze Zeit dann auch nicht mehr erregbar, weil er erst vorher regeneriert werden muss. Also es ist ein richtiger Zerstörungsprozess, der da abläuft. Indem da die Salze ausgetauscht werden, da werden die Salze zwischen dem Inneren und dem Äußeren ausgetauscht. Das hat mit der Reizleitung dann was zu tun. Also durch die elektrisch geladenen Salzionen wird das weiter transportiert und dann werden diese Synapsen, diese kleinen Bläschen mit den sogenannten Transmittersubstanzen zerplatzen einfach und werden zerstört, die übertragen dann den Nervenimpuls von Nerv zu Nerv. Das wird zerstört, das muss alles einmal regeneriert werden. Und solche Zerstörungsprozesse finden aber also durch unser Bewusstseinsleben ununterbrochen im ganzen Organismus in Wahrheit statt. Und die müssen in der Nacht repariert werden. Und da tragen also diese Geister der Nacht oder der Finsternis, Laila, Wesentliches dazu bei, wenn sie im positiven Sinn wirken. Jetzt gibt es aber auch, und sie können das also deswegen, weil sie Kräfte in sich tragen, die aus einer Zeit stammen, wo von unserem heutigen Bewusstsein noch nicht die geringste Spur vorhanden war. Sie haben sich nämlich Eigenschaften bewahrt, die noch aus der alten Saturnzeit kommen, wo die erste Anlage auch des physischen Leibes des Menschen geschaffen wurde. Also sie haben sich, und das waren aber sehr, sehr stark vitale Kräfte, sozusagen sehr dynamische, aufbauende Kräfte damals. Davon haben sie sich etwas bewahrt. Mehr als die Geister des Tages, die also als Yom bezeichnet werden. Also das ist das Interessante, dass eigentlich die zurückgebliebenen Geister da Kräfte geben können, aufbauende Kräfte, in dem Fall sogar die fortgeschrittenen Geister nicht mehr geben können. Weil die sind in dem Bewusstseinsprinzip auch wesentlich stärker fortgeschritten. Und wenn dieses Bewusstseinsprinzip eben eintaucht in das Physische des Menschen, dann wirkt es zerstörend. Das kann man gar nicht aufhalten. Ich meine, in gewaltigem Maße zerstörend zum Beispiel hat die ganze Christuskraft gewirkt auf den Leib des Jesus von Nazareth. So dass letztlich nach den 3 Jahren, während denen der Christus wirklich verkörpert, wirklich inkarniert in den Leib des Jesus von Nazareth war, der Leib letztlich am Ende seiner Kräfte war. Das hat ja Steiner sehr deutlich ausgedrückt und auch darauf hingewiesen, wie da, wenn da im Garten Gethsemane davon gesprochen wird, wie Jesus Blut schwitzt Und das berühmte, oh Herr, lass diesen Kelch an mir vorübergehen und so weiter, also, was aber anders zu verstehen ist. Aber dieser Blutschweiß ist eigentlich schon Anzeichen des herannahenden Todes. Also dieser Leib wäre auch so gestorben, wenn er nicht ans Kreuz gekommen wäre. Und dass dieser Zerstörungsprozess im Grunde schon so weit fortgeschritten war, hat er dann auch bedingt, dass sich dieser Leichnam des Jesus sehr schnell aufgelöst hat, in einer sehr, sehr kurzen Zeit. Also innerhalb der 3 Tage-Frist, bis dann die Auferstehung erfolgt ist, ist er im Grunde schon in die Elemente der Erde übergegangen, also wesentlich schneller, als das normalerweise der Fall ist. Also das heißt, auch der Christus mit seiner doch allerpositivsten Kraft, die man sich nur vorstellen kann, konnte diesem physischen Leib nichts anderes einpflanzen letztlich als Zerstörungskräfte, diesem physisch-stofflichen Leib des Jesus von Nazareth. Zunächst einmal. Nur diese Geister der Nacht vermögen also diese alten Kräfte, die noch frei von dieser schädigenden Wirkung des Bewusstseins sind, hereinbringen. Sie können aber auch, wenn diese Kräfte fehlgeleitet werden, zu ganz, ganz schlimmen Widersachermächten werden, weil zurückgebliebene Archai sagt ja dann der Stein auch deutlich, das sind dann die Wesenheiten, die uns als die sogenannten Asuras entgegentreten oder in der Zukunft noch sehr viel mehr entgegentreten werden. Also als eine dritte Gruppe von Widersachermächten, die noch stärker und noch mächtiger in gewisser Weise sein werden als Luzifer und Ahriman. Also man sieht, wie knapp diese Dinge beisammenliegen. Das sind einerseits Wesenheiten, die zurückbleiben mussten, damit überhaupt unser physischer, stofflicher Leib, so wie wir ihn heute haben, existieren kann, überleben kann, weil sonst würde man wahrscheinlich die ersten Lebensjahre gar nicht überdauern können. Also spätestens dann, wo das Ich-Bewusstsein beginnt zu erwachen, ab dem 3. Lebensjahr etwa, würden schon die Zerstörungskräfte so überhand nehmen, dass das Kind also dann sehr bald sterben würde, weil der physische Leib zerfällt. Also diese zurückgehaltenen Geister sind notwendig, dass das nicht passiert. Aber fehlgeleitet werden sie zu den Asuras, zu den schlimmsten Widersachermächten. Ja, also diese Wesenheiten Yom und Laila, die stehen im Rang unmittelbar unter den Elohim, könnte man sagen, wenn man also diese Rangordnung der Hierarchien hernimmt. Gehören also zur untersten Gruppe der Hierarchien, also zur sogenannten 3. Hierarchie. Die Elohim gehören dann schon zur 2. Hierarchie. Das ist wieder so eine Dreiergruppe, Elohim, Dynamis, Geister der Bewegung, und Kyriotetes, Geister der Weisheit, ist wieder so eine Dreiergruppe. Und dann darüber gibt's eben die Throne, die Cherubim, die Seraphim, erste Hierarchie, die sozusagen dann im unmittelbaren Anblick Gottes stehen, oder so wie es so schön gesagt wird. Also namentlich die Seraphim, die höchste Hierarchie. Also die Yom und Laila stehen unmittelbar unter den Elohim und sind eben auch genannt hier in der Genesis als dienende Geister, wenn man so will, der Elohim. Wobei man das so nicht so offensichtlich natürlich herauslesen kann, weil sagt man ja halt Tag und Nacht und so weiter, aber es sind eben Wesenheiten. Wesenheiten der 3. Hierarchie. Und natürlich auch jetzt schon als Vorblick, wir werden heute wahrscheinlich auf das gar nicht kommen, gibt es eben diese Hierarchien über den Elohim, und die spielen natürlich auch eine Rolle in der ganzen Entwicklung. Also nicht nur die unter den Elohim stehen und ihre dienenden Geister sind, spielen eine Rolle, sondern von oben her spielen, wenn man so will, inspirierend natürlich die über den Elohim stehenden Hierarchien auch eine sehr wesentliche Rolle, auch wenn sie nicht explizit hier genannt sind. Also das heißt, das Werk der Elohim vollzieht sich nicht alleine durch sie selbst. Leise Andeutungen haben wir insofern schon gefunden, als wir vor längerer Zeit ja schon gesagt haben, dort, wo es immer heißt, Vayomer Elohim, als sprachen die Elohim, wo also das Wort wirksam wird durch die Elohim, dann ist es sogar der Christus selber, der durch die Elohim hindurch wirkt. Aber diese Wirkung ist eben nicht immer so eine ganz unmittelbare, sondern oft vermittelt durch die anderen Hierarchien, die noch dazwischen stehen. Ich möchte dann schauen, ob wir da später Symptome auch dafür finden können, wo die zu finden sind. Aber beschäftigen wir uns heute einmal mit den Wesenheiten der dritten Hierarchie. Versuchen wir sie einmal in ihrer Charakteristik zu erfassen. Also diese dritte Hierarchie, was gehört da dazu? Da gehören die Urengel dazu, dann unter den Urengel die Erzengel, die ganze Gruppe der Erzengelhierarchie mit den führenden sieben Erzengel, aber es gibt darüber hinaus natürlich noch sehr viele andere, das sind nur die prägnantesten, die größten, wenn man so will. Womit hängen denn die sehr stark zusammen? Na, diese Erzengel hängen sehr stark zusammen mit den Planetensphären. Wir wissen ja, wie der Steiner öfters die Angabe gibt, dass man jeder Planetensphäre einen bestimmten Erzengel zuordnen kann. Und das heißt, ab wo werden wir insbesondere die Wirksamkeit dieser Erzengel, müssen wir jetzt nicht im Detail darauf eingehen, können wir uns einmal noch näher anschauen. Aber ich will jetzt einmal einen groben Überblick geben. Aber ab wo werden die besonders mitwirken? Na, dort, wo sich die Planetensphären überhaupt beginnen herauszubilden. Und das ist ab dem zweiten Schöpfungstag. Dort, wo die Feste am Himmel geschaffen wird, einmal als äußerste Grenze. Aber dann haben wir gesagt, das setzt sich insoweit fort, dass dann die verschiedenen Planetensphären auch langsam entstehen. Und diese Entwicklung ist in etwa abgeschlossen zu Beginn des vierten Schöpfungstages. Bis dahin geht, das zieht sich also durch den zweiten und dritten Schöpfungstag hindurch. Sind am Anfang des dritten Schöpfungstags dann schon bis zu einem gewissen Grad ausgebildet, dadurch können dann auch diese Gruppenseelen der Pflanzen gebildet werden, die sehr stark zusammenhängen bereits mit den Einflüssen der einzelnen Planetensphären, die sind ohne das nicht möglich. Also diese Gruppenseelen der Pflanzen brauchen die Kräfte aus den verschiedensten Planetensphären heraus. Die müssen also bis zu einem gewissen Grad da schon ausgebildet sein. Und das reift dann aus bis zum Ende des dritten Schöpfungstages, kann man sagen. Also da, wo die Gruppenseelen der Pflanzen auch ausgereift und ausgebildet sind auf erster Stufe einmal, sind auch die Planetensphären im Wesentlichen ausgebildet. Das heißt, wir haben eine besondere Wirksamkeit der Erzengel jetzt vom zweiten bis von mir aus hinein in den vierten Schöpfungstag. Und ab da beginnt dann die Wirksamkeit der Wesenheiten, die uns Menschen am nächsten stehen. Also die Wesenheiten, die genau eine Stufe über dem Menschen stehen. Oder annähernd, manche mehr, manche weniger. Und die entfalten dann ihre Wirkung insbesondere, naja, schon beginnend mit dem vierten Schöpfungstag, aber dann insbesondere am fünften und sechsten Schöpfungstag, also wo wirklich dann der Mensch in seiner ersten, feinsten physischen Gestalt auch hervortritt. Wobei, wenn ich sage feinsten physischen Gestalt, muss man immer aber eingedenkt sein dessen, dass die Schilderung der Genesis immer den Blick richtet auf die Astralwelt. Aber wenn man es von außen jetzt betrachten würde, würde man sehen, dass eben am sechsten Schöpfungstag der Mensch als feine physische Wärmeform auch heraustritt. Also da besonders vorbereitend am fünften und dann insbesondere am sechsten Tag die Engelhierarchie. Und so wie die Urengel Yom in der Genesis genannt, ihre Widersacher, ihre Gegenspieler haben, ihre notwendigen Gegenspieler, eben auch mit positiven Aufgaben, so haben auch die Erzengel bzw. die Engel ihre Widerparts, wenn man so will. Und die kennen wir ja recht gut, also zur Erzengelhierarchie insbesondere sind es die alemannischen Wesenheiten. Das sind Wesenheiten, die bis zu einem gewissen Grad zumindest auf der Stufe der alten Sonne zurückgeblieben sind. Also die haben die alte Saturnentwicklung noch ganz regulär durchgemacht, aber die Sonnenentwicklung nicht mehr ganz abgeschlossen in gewisser Weise und tragen bis heute herein gewisse Kräfte, die eigentlich in die alte Sonnenentwicklung gehören. Das sind die arimanischen Wesenheiten. Und bei den Engelwesenheiten haben wir als Widersacher die luziferischen Wesenheiten. Die sind auf dem alten Mond zurückgeblieben. Also auf der Stufe, wo der Mensch in dieser früheren planetarischen Inkarnation der Erde die Anlage zu seinem Astralleib bekommen hat. Das heißt, gerade diese luziferischen Wesenheiten werden dann sicher auch schon in gewisser Weise interessant werden, hier am vierten Schöpfungstag, wo der Astralleib des Menschen ausgebildet wird. Gerade diese luziferischen Wesenheiten haben eine starke Wirksamkeit, insbesondere im Astralleib des Menschen. Die arimanischen Wesenheiten im Ätherleib und die Asuras, wenn sie dann einmal stärker eingreifen werden, es beginnt schon deutlich bemerkbar, aber noch vergleichsweise zahm, die wirken bis in den physischen Leib hinein. Also das sind die wirklich zum Beispiel verhindern könnten, unter gewisser in gewisser Weise, wenn der Mensch es zulässt, dass das Auferstehungsprinzip, das durch den Christus in die Welt gebracht wurde, nicht wirksam wird für den Menschen. Dass also diese physische Form so sehr beschädigt wird, dass der Mensch sie nicht auf seinem weiteren Weg mitnehmen kann oder nicht vollständig mitnehmen kann. Und das würde dann einen ganz starken Einbruch auch bedeuten für seine Ich-Entwicklung. Weil auch das sagten wir oft, die Ich-Entwicklung des Menschen ist gebunden im Grunde an diesen physischen Leib des Menschen in gewisser Weise, aber an die Formgestalt des physischen Leibes. Die kann man nämlich ins Geistige mitnehmen, nicht natürlich den stofflichen Leib, aber der Auferstehungsleib, der etwas mit dieser Formgestalt zu tun hat, die lässt sich ins Geistige sehr wohl hinein mitnehmen. Und die Asuras, die bis ins Physische wirken, die haben das Potenzial, ihn zu zerstören bis zu einem gewissen Grad, diese Formgestalt auch. Also die wirken unmittelbar diesem Auferstehungsprinzip entgegen. Und das heißt, die sind die allergefährlichsten dadurch, weil die dann überhaupt im Grunde die künftige Entwicklung des Menschen, so wie sie gedacht ist und so wie sie möglich erscheint, verhindern würde. Weil dann könnte der Mensch nicht sein wirklich menschliches, sein ganz freies Ich entwickeln. Das wäre dann nicht möglich. Der Mensch braucht dazu diese physische Formgestalt. Die ist es nämlich letztlich, die ihm diese Freiheit gibt gegenüber der ganzen geistigen Welt. Das heißt, wirklich völlig eigenständiges Wesen auch in der geistigen Welt agieren kann. werden dann gleich sehen, wie anders das eben bei den Hierarchien über uns ist. Dass da andere Voraussetzungen sind. Also wir könnten schon hohe geistige Wesenheiten werden, aber wir würden nicht unsere eigentliche Aufgabe erfüllen. Unsere Aufgabe, die darin besteht, sozusagen unsere Möglichkeiten, die uns durch die Erdentwicklung gegeben ist, eben nicht ausschöpfen. Wenn wir das nicht ausschöpfen, dann dadurch würden wir das Entwicklungsziel verfehlen. Also es ist nicht so, dass jetzt irgendwer gesagt hat, so, und ihr Menschen habt jetzt die und die Aufgabe. Aber es sind einfach durch die ganze Entwicklung den Menschen gewisse Möglichkeiten entstanden, mit selbst durch die Einflüsse der Widersachermächte, die haben da durchaus auch Positives beigetragen, ist die Möglichkeit dem entstanden, dass der Mensch dieses wirklich völlig freie geistige Wesen wird, das in dem Sinn wirklich nur mit der Trinität oben vergleichbar ist, aber ohne, dass man es jetzt irgendwie hochmütig fühlen müsste, wenn man so ein kleines Pfürzchen noch sind im Weltgeschehen, aber es ist qualitativ etwas anderes als alle Hierarchien über uns, die zwischen Trinität und uns stehen. Und das würden wir aufgeben, wenn es den Asuras gelänge, den Auferstehungsleib sozusagen, die Formgestalt des physischen Leibes, zu zerstören oder zu stark zu zerstören, dann könnten wir diese Freiheit nicht bewahren auf unserem weiteren geistigen Weg. Ja, also die luziferischen Wesenheiten, die werden interessant, jetzt insbesondere am vierten Schöpfungstag. Wir werden das dann in den nächsten Vorträgen noch deutlicher sehen, wie da wirklich in die ganze Entwicklung luziferische Impulse schon hineintreten. Einfach schon das, dass sich einzelne, sagen wir mal, astrale Himmelskörper, sehr unter Anführungszeichen, herausbilden. Das heißt, einzelne astralische Gebilde, das im Grunde sind das nichts als riesige Astralleiber. Also was da jetzt als sozusagen Planetenkörper vorgebildet wird, ist nichts anderes als riesige Astralleiber, nichts anderes. Der Mensch ist halt sozusagen ein kleiner Astralleib, das sind riesige Astralleiber. Nicht im räumlichen Sinn natürlich, weil wenn wir auch im übertragenen Sinn vom Astralraum sprechen, ist das nichts Räumliches, sondern es heißt einfach, ein größeres astralisches Gebilde, ein größerer Astralleib ist der mehr astrale seelische Kräfte in sich umschließt. Nichts anderes. Das hat mit Raum gar nichts zu tun, aber er ist sozusagen viel gesättigter mit Seelenkräften als ein kleiner Astralleib. Das ist der Unterschied. Und mit höheren, wertvolleren Astralkräften auch, wenn man so will. Das ist der einzige Unterschied. Mit Raum hat es in unserem Sinn, mit Raum mit drei Dimensionen, hat das gar nichts zu tun. Spiegelt sich aber dann später natürlich, wenn es ins Physische hereinkommt, durchaus in räumlichen Abstufungen wieder. Das heißt, höhere, niedere Planetensphären zum Beispiel haben eine Bedeutung, insofern es höherwertige oder niederwertige Seelenkräfte sind, die damit verbunden sind in gewisser Weise. Damit hat es was zu tun und das spiegelt sich dann wieder in den räumlichen Dimensionen, aber das ist das räumliche Abbild von etwas eigentlich Unräumlichem. Ist das irgendwie verstehbar, hoffe ich. Nur hier, wenn wir hier auf Erden etwa den Astralleib des Menschen erleben, kann man in gewissem Sinne na zumindest von einer räumlichen Wirksamkeit dieses Astralleibes sprechen. Nicht nur der Astralleib des Menschen umfasst etwa das, was wir als die Aura des Menschen erleben können, wenn der geistige Blick dafür geöffnet ist. Also etwas, was weiß ich nicht, doppelt so groß ist wie der physische Mensch etwa. Und je nachdem, wie stark die Aura entwickelt ist, halt irgend so eine Dimension in etwa hat. da kann man sich in gewisser Weise ein zutreffendes Bild, auch ein räumliches Bild vom Astralischen machen, weil es innerhalb dieses räumlichen Bereichs besonders stark wirksam in Erscheinung tritt. Aber nicht ausschließlich. Nicht ausschließlich. Also der Astralleib des Menschen kann durchaus Wirkungen weit weg auch erzeugen. Aber hauptsächlich zunächst einmal hier im Bereich dessen, was als Aura dann wirklich sichtbar werden kann, unter Umständen dem geöffneten geistigen Blick. Und in der großen Dimension gilt das natürlich dann auch, dass die Astralleiber, wenn Sie so wollen, der Erzengelwesenheiten, die den Planetensphären zugeordnet sind, auch etwas mit diesen räumlichen Dimensionen zu tun haben und dort besonders ihre Wirksamkeit entfalten. Also nach dem könnte man das dann auch als räumliche Grenze irgendwo zeichnen, mit einer gewissen Berechtigung. Aber das hängt dem zusammen, dass etwas an sich Unräumliches dann in den Raum hinein seine Wirkungen schickt. Nichts anderes. Etwas Ähnliches, und da kommen wir jetzt auf ganz was anderes, liegt hinter dem, worauf die Physik heute langsam drauf kommt, dass wenn wir von Atomen, Elementarteilchen und dergleichen sprechen, dass das eigentlich gar keine Dinge im Raum sind, sondern dass da nur an einer bestimmten Stelle des Raumes mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit Wirkungen auftreten. Messbare Wirkungen, die, ja, man weiß nicht so genau von woher kommen. Die Quantenmechanik kann es dann nur mit Wahrscheinlichkeitsrechnung sozusagen vorher berechnen, mit welcher Wahrscheinlichkeit da oder dort Wirkungen entstehen werden, aber im Grund wissen sie nicht, wo das herkommt. Na, es kommt letztlich aus dem Astralischen heraus, dort ist die Grundlage. Dort ist die Grundlage dieser Kräfte. Die sprühen eigentlich hinein immer wieder, relativ flüchtig im Grunde, sprühen sie hinein in die räumliche Welt und das tritt dann als diese atomistischen Erscheinungen, also diese atomistischen Kraftwirkungen hervor.
Entschuldigung, jetzt ist schon, die atomistischen Kraftwirkungen sind aber im ätherischen Feld angesiedelt.
Aber der Ursprung ist im Astralischen. Der eigentliche Ursprung ist im Astralischen. Natürlich geht es dann durchs Ätherische hindurch und dann kommt letztlich irgendeine Kraftwirkung bis ins Physische, eine messbare Kraftwirkung bis ins Physische hinein. Also die Quelle aber liegt im Astralischen drinnen. Und da ist es wieder bis zu einem gewissen Grad richtig, dass das, was dann etwa als Atom oder als atomistische Wirkung hereintritt, was so eine gewisse Kräftekonstellation bedeutet, dass das in gewisser Weise dann ein Abbild wirklich des astralischen Kosmischen aber ist, des ganzen Kosmischen, das da hinein sprüht. Also das vielleicht auch so als Gedanke im Hintergrund. Also das heißt, jedes einzelne Atom, das im Grunde aus diesen Kräftekonstellationen besteht, ist ein Abbild, ein verzerrtes, einseitiges Abbild dieser, auch des Makrokosmos, wenn man so will. Halt ein sehr stark verzerrtes, sehr einseitiges Abbild. Aber das kommt herein. Aber schauen wir uns jetzt ein bisschen näher diese Wesenheiten der dritten Hierarchie an. Einmal dieser ganzen Gruppe dieser dritten Hierarchie. Also das, was jetzt im Folgenden wir besprechen, gilt für die Engelwesenheiten, für die Erzengelwesenheiten und für die Archai gemeinsam in gewisser Weise. Wir wollen uns nämlich versuchen, eine Vorstellung davon zu verschaffen, wie wir uns das Bewusstsein, die Erlebensweise, wenn man so will, dieser höheren Hierarchien vorstellen kann. Ist das so wie bei Menschen, nur halt größer, überragender, oder gibt es da gravierende Unterschiede? Wie kann man sich da hinein vortasten? Um da überhaupt irgendeine Vorstellung entwickeln zu können, bedarf es einiger Vorbedingungen. Einiger Vorbedingungen, die ja überhaupt für die ganze okkulte Entwicklung notwendig sind. Und eine der Grundvoraussetzungen ist, wir müssen in unserem Erleben, in unserem inneren, seelisch-geistigen Erleben, einmal alles das loswerden, was unser gewöhnliches, alltägliches, seelisches Innenleben ist. Das können wir mal eins zu eins nicht brauchen. Weil darinnen notwendigerweise sehr stark egoistische Impulse leben. Egoistische Impulse in dem Sinn, dass das, was wir innerlich erleben, in Wahrheit eine Bedeutung nur für uns selber hat. Und daher nichts von dem wiedergibt, was für den Kosmos als Ganzen vielleicht bedeutsam sein könnte. Zunächst einmal. Man muss sich denken, was haben wir denn in unserem alltäglichen Innenleben alles drinnen? Wir haben einmal Erinnerungen an unsere sinnlichen Wahrnehmungen. Das können wir uns durch das Gedächtnis ins Bewusstsein rufen. Also sinnliche Erinnerungen. Daran schließen sich gewisse Gefühle, gewisse Emotionen vielleicht. Die gehen aber auch nur uns was an, niemand anderen zunächst einmal. Wir müssen bedenken, wir haben darin überhaupt alles das, was unsere ganze Lebenserfahrung ausmacht. Das lebt da drin, was uns in unserem jetzigen Erdenleben passiert ist. No, das können wir in die Erinnerung irgendwie heraufrufen. Das spielt immer wieder hinein. Wenn wir etwas Neues erleben, sind wir mit einem gewissen Recht gewohnt, es zu beurteilen nach dem, was wir früher erlebt haben und was wir daraus vielleicht gelernt haben. Ist doch klar, nicht? Soll man doch vernünftigerweise das Leben beurteilen nach den Erfahrungen, die man früher gemacht hat. Das muss aber jetzt alles weg. Weil das hat wirklich nur mit unserer jetzigen Inkarnation was zu tun. Das reicht ja nicht einmal in die früheren Inkarnationen hinüber. Also das schränkt das ganze Erleben wirklich nur auf diese momentane irdische Persönlichkeit ein. Muss also weg. Und wir müssen denken, diese Lebenserfahrungen, die wir gemacht haben, sind aber auch sehr stark bestimmt durch den Ort und die Zeit, in die wir hineingestellt sind durch unsere Geburt. Wären wir an einem anderen Ort geboren, weiß ich nicht, irgendwo in Zentralafrika oder so, hätten wir doch recht andere Erlebnisse, als wie wir sie haben, wenn wir hier hineingeboren sind. Ich meine, sicher, man kann dann auswandern, dann hat man wieder andere Erlebnisse, aber es ist also sehr stark dadurch bedingt. Und mit der Zeit ist es sogar noch stärker so, wenn man sich vorstellt, wir wären 200 Jahre früher geboren, haben wir ganz andere Erlebnisse als heute und die Menschen haben ganz anders empfunden und haben ganz andere Dinge als selbstverständlich empfunden als wir heute. Also das alles hat für die höheren Welten null Bedeutung, muss also auch weg. Naja, viel bleibt dann aber nicht über. Also unsere ganze Lebenserfahrung ist weg, unsere ganzen Erinnerungen sind weg, unsere rein persönlichen Gefühle sind weg. Alles das, was durch Zeit und Kultur und so weiter bedingt ist, ist alles weg. Auch letztlich das, was wir in unserer Volkssprache erleben, ist zum großen Teil weg, ist auch sehr zeitbedingt, ist weg. Also für den ersten Blick bleibt einmal relativ null über, wenn man es so ganz genau nimmt, oder fast null. Wenn gleich auf etwas stoßen oder auf einige wenige Dinge stoßen, auch in unserem jetzigen Erleben, die über diese rein persönlich enge Grenze hinausdeuten und hinausweisen. Und gerade dort kann man dann ansetzen. Also ansetzen müssen wir bei Bewusstseinsinhalten, die über dieses rein Persönliche hinausgehen. Naja, Also etwas, was mehr als diese rein persönliche Bedeutung hat. Na, was könnte das sein? Nur ein einfaches Beispiel ist die Mathematik. Und der Steiner nennt sie dann an der Stelle ganz explizit. Mathematische Inhalte, das 3x3 9 ist, hat nichts mit unserer persönlichen Einstellung dazu zu tun. Weil im Finanztechnischen wäre es uns besser, wenn es mehr wäre. Wahrscheinlich, wenn es 18 wäre, das so was ganz nett. Aber das funktioniert halt nicht. Also die mathematische Wahrheiten beispielsweise sind etwas, was völlig über dieses rein persönliche hinausgeht, auch wenn sie ganz abstrakte Inhalte sind.
Das Kantra ist nur, das gilt für die ganze Menschheit eigentlich.
Und das gilt für die ganze Menschheit, weil auch in Afrika beim Buschmann oder sonst wo ist 3x3, nein, das wird sich nicht ändern. Das sind also Wahrheiten, die über jeden persönlichen Zusammenhang und auch über das Zeitliche hinausgeht. Das ist auch nicht zeitbedingt. Das ist nicht im 19. Jahrhundert anders als im 20. oder im 23. oder sonst wann. Das bleibt also sozusagen ewig bestehen. Daher die meditative Versenkung in mathematische Inhalte hilft, das Bewusstsein wach zu machen für etwas, was übers Persönliche hinausgeht. Das heißt, nicht nur bloß zu rechnen, halt, wie wir es gewohnt sind, sondern wirklich dann meditativ an mathematischen Inhalten festzuhalten. So gesehen, das ist ja auch sehr interessant, wenn etwa heute die Physik im Grunde sehr reduziert auf pure Mathematik. Also im Grunde die theoretische Physik, die Grundlagen der physikalischen Welt erforscht, ist geschrieben in der reinen Sprache der Mathematik, in nichts anderes. Und im Grunde ist sie auch nur in der Sprache wirklich kommunizierbar. Alles andere sind sehr hilflose Versuche, das in irgendwelche Bilder zu kleiden zunächst. Und das sind wirklich noch sehr hilflose Versuche. Da müsste man zu wirklichen Imaginationen dann aufsteigen, dann könnte man auch Bilder von diesen Dingen bekommen, und das wird für die Zukunft notwendig sein. Das können aber dann keine sinnlichen Bilder mehr sein, sondern Sinnbilder eben für etwas Höheres. Weil in Wahrheit ist die, ja, Höheres oder von mir aus Niederes. Ich meine, die Physik greift sehr stark auch in den sogenannten untersinnlichen Bereich hinein. Also dort, wo die, wie soll ich sagen, ins Negative getreten astralen Kräfte zum Beispiel wirksam sind. Also wenn man das Beispiel vorher mit den Atomen und diesen Konstellationen nehmen, wo sich Kräfte aus dem Astralischen abspiegeln, dann muss man sagen, sie sind aber da eigentlich ins Untersinnliche gewendet. Das heißt, sie sind ein untersinnliches astralisches Abbild dieser übersinnlichen, makrokosmischen, astralischen Kräfte und durchsetzt eben mit den luziferischen, mit den arimanischen Impulsen und so weiter, bis zu den Asuras hin, das wirkt da drinnen. Also sofern es gerade das Astralische betrifft, sind es insofern besonders die luziferischen Kräfte. Aber es ist auch das Ätherische, wie du richtig hingewiesen hast, drinnen, aber dort wirken dann sehr stark die arimanischen Kräfte mit hinein. Und die verzehren das. Aber in diese Welt blickt die moderne Physik hinein und beschreibt das mit ihren mathematischen Formeln im Grunde. Und im Grunde, was so diese theoretischen Physiker namentlich betreiben, ist eine sehr konzentrierte Meditation über diese untersinnliche Welt. Also es ist keine Betrachtung mehr der sinnlich-materiellen Welt, sondern sie sind versunken im Grunde in eine Betrachtung der untersinnlichen Welt, die aber in einer gewissen Weise abspiegelt die übersinnliche Welt. Verzerrt abspiegelt, aber immerhin. Also das ist es im Grunde. Und viele sagen ja heute schon, dass die Physik eigentlich von einer sinnlichen Erfahrungswissenschaft zu so etwas wie einer spekulativen Metaphysik geworden ist. Und spekulativ ist sie sicher bis zu einem gewissen Grad, weil sie halt ausprobieren, neue Meditationsbilder da zu entwerfen, im Grunde, wenn man so will. Aber doch hier und da öffnet sich das Tor dann wirklich zu den Dingen, die sich da abspielen im untersinnlichen Bereich. Also die Meditation führt dorthin und das wird über kurz oder lang dazu führen, dass die Leute, die sich damit beschäftigen, Imaginationen aus dem luziferisch-arimanischen untersinnlichen Bereich bekommen werden. Wenn ich da öfters den Pauli zitiere, mit dem schönen Ding, wo er von diesen Bildern spricht, die hinter dem abstrakten Denken stehen und aus denen aber eigentlich auch unser wissenschaftliches Denken, unser logisches Denken herausfließt, dass aber zugleich diese Bilder nicht nur seelische Inhalte sind, sondern dass sie zugleich auch wirksame Naturkräfte sind. Das ist ja das Frappierende, dass er das schreibt in dem Zitat. Ich habe es heute nicht mit, ich zitiere sehr, sehr oft. Aber das ist so ein erstes Hereinspringen. Er ist halt einer, er ist nicht der Einzige, aber er schildert es halt sehr markant. Aber da kommen solche Imaginationen hinein. Wird mehr werden, gerade bei den Leuten, die sich so abstrakt mit diesen Formeln beschäftigen, die selber nie in einem Labor gestanden sind, wahrscheinlich auf während der Studienzeit, vielleicht irgendwie haben sie sich darüber gerettet, weil sie eh zwar Linke haben, aber irgendwie ist schon gegangen mit Hilfe der Kollegen dann. Aber dafür im Theoretischen, das heißt, in dem, was sie rein geistig sich mathematisch erarbeiten, sind sie sehr stark und haben eine sehr starke Konzentrationskraft. Das ist ein Tor, das also in diese untersinnlichen Welten einmal führt. Aber das nicht weit weg ist, in einer gewissen Weise auch wieder von dem Tor, das in die übersinnlichen Welten führt. Und durchaus durch die richtige Meditation mit diesen mathematischen Inhalten kann sich das Tor dorthin öffnen. Also, man soll es nicht glauben, man meditiert über eine mathematische Formel und findet den Eintritt vielleicht in die astrale Welt, in eine bewusste Wahrnehmung der astralen Welt in Form von Imaginationen. Kaum passieren. Ist nicht der einzige Weg. Also es ist nicht so, dass Geisteswissenschaft dann nur für die Mathematiker zugänglich ist, Gott sei Dank. Das wäre einseitig.
Aber gibt es Fälle, dass die Mathematiker vielleicht das ist der Grund, dass er auch einen Verlust gibt?
Ja, richtig. Richtig. Also wenn man zum Beispiel nimmt, denkt den Gödel her, den österreichischen Physiker Gödel, der dieses Unvollständigkeitsprinzip festgestellt hat. Das heißt, dass er festgestellt hat, dass die Mathematik durch sich selbst nicht vollständig beweisbar ist mit Hilfe der Mathematik. Bitte?
Da fehlt es dann
immer viel. Ja, genau. Also das heißt, weil gerade also so in den 20er, 30er Jahren des 20. Jahrhunderts war das sehr stark, also die Suche dann auch die Mathematik vollkommen von A bis Z axiomatisch zu begründen, als in sich völlig geschlossenes System. Und sozusagen, dann hätte man das Ganze fertige, dann bräuchte man nur noch alle Konsequenzen daraus entwickeln und man hätte alles, was mit der Mathematik möglich ist. Und dann ist eben der Gödel hineingeschneit in das Ganze und hat also mit Hilfe der Mathematik bewiesen, dass sie sich nicht durch Mathematik beweisen lässt. Das, also so abartig ist es. Aber das Problem tritt also genau dann dadurch auf, dass das Ganze eine gewisse Selbstbezüglichkeit erzeugt. Und weil die Mathematik sozusagen Aussagen über sich selbst treffen muss und damit kann sie sich aber auch nicht selbst vollständig beweisen, das ist das Problem. Dazu müsste ich einen Standpunkt einnehmen können, der außerhalb des Ganzen steht, aber der steht dann eben schon außerhalb der Mathematik. In ihr selber funktioniert das nicht. Er hat das dann sehr schön gezeigt, dass man dann also auf Sätze kommt, bei denen man nicht mehr sagen kann, ob sie wahr oder falsch sind. das sind unentscheidbar im mathematischen Sinn. Es kann beides sein. Wenn der Satz wahr ist, beweist er damit, dass er falsch ist. Und wenn er falsch ist, beweist er damit, dass er wahr ist. Und da muss man ja spinnert werden auf gut wienerisch. Und der ist ja dann auch also sehr weggedriftet. Und das ist nicht so selten. Also gerade so bei Mathematikern oder auch bei Informatikern, also die auf einer anderen Ebene jetzt auch wieder sehr stark, aber mit diesem logisch-abstrakten Denken arbeiten und dadurch, ohne dass sie es wollen, im Grunde in eine Meditation über diese Dinge geraten. Ich meine nicht, dass die das jetzt die meisten zumindest nicht bewusst anschauen, sage ich, will jetzt meditieren über Mathematik oder was, aber indem ich mich Tag für Tag konzentriert damit beschäftige, alles andere abstreife, mich begebe in Bereiche, die sinnlich überhaupt nicht vorstellbar sind und die aber mit der Mathematik wunderbar erfassbar sind, da kann ich in 11 Dimensionen, in 12 Dimensionen, in unendlich vielen Dimensionen rechnen. Vorstellen kann ich mir es nicht, aber rechnen kann ich konsequent ohne weiteres damit. Das heißt, ich lebe den ganzen Tag mit Inhalten, die sinnlich, völlig sinnlichkeitsfrei sind im Grunde. Ich meine, sicher die Ziffern und die Zeichen, die Symbole muss ich aufschreiben, aber das Wichtige spielt sich ja innen ab, das ist nur eine Krücke. Also ich lebe in einem konsequenten geistigen Prozess, der jegliche sinnliche Vorstellung ausschaltet. Ist eigentlich das Idealbild einer Meditation, die ins Übersinnliche führen soll. Und das hat seine Wirkungen, ob ich will oder nicht. Das heißt, es sind solche Durchbrüche da und namentlich, wenn ich dann aber sehr stark kratze an den untersinnlichen Bereichen und eben etwa bei den Physikern, dass sie sich eben mit der materiellen untersinnlichen Welt oder was da dahinter, hinter der materiellen Oberfläche steckt, mit der untersinnlichen Welt beschäftigen, na dann kommen ihnen Imaginationen auch aus dem Bereich entgegen und da sind die Widersachermächte drinnen und das führt dann oft zu sehr problematischen Situationen. Weil sie nicht ja, jetzt in die sozusagen lichten geistigen Sphären vorstoßen, sondern in die finsteren geistigen Sphären vorstoßen und die haben ihre Wirkung dann. Also so wie es dann im Mysteriendrama heißt, nicht wahr, unsere Ideen sind nicht bloß Lehren, sondern wirksame Lebenskräfte, die sich im Menschen als wirksam erweisen, so erweisen sich diese Ideen, die etwa die Physiker oder die Informatiker oder die Mathematiker wälzen als wirksame Kräfte in ihnen. Das sind nicht nur abstrakte Gedanken. Auch die uns am abstraktesten und abgezogensten erscheinen, die sind am allerwirksamsten im Menschen und verändern ihn. Und verändern ihn einmal in die Richtung, dass er sehr stark also den Kontakt verliert zur, sage ich mal, normalen, sinnlichen Welt rundherum. Also es ist dann sehr oft, dass sie die im normalen Leben gar nicht gut zurechtfinden. Dort sehr botschert sind und mit den einfachsten Handgriffen im Grunde Schwierigkeiten haben. Und sie also im alltäglichen Leben nicht orientieren können. Und in das vorn hinein dann diese arimanischen, luziferischen Wesenheiten und die beuteln das dann ganz schön durch. Also da schauen sie dann teilweise wirklich in Abgründe auch hinein. Das war teilweise bei den Pauli durchaus der Fall. Also das waren nicht immer nur so Lichtgestalten oder eher weniger sogar, sondern das waren ziemlich finstere Erscheinungen, mit denen er es zu tun hatte. Und das hat ihn dann in schwerste psychische Krisen gestürzt, die er eigentlich letztlich bis zum Lebensende nicht wirklich losgeworden ist. Ich meine, es hat ihm sehr geholfen, dann die Arbeit mit dem C.G. Jung, weil einfach, wenn man das aus dem Unterbewussten heraufholt, hat es schon eine gewisse Wirkung, insofern als sie nicht mehr so sich austoben können im ganzen Menschenwesen. Aber war schlimm genug und dramatische Erlebnisse genug und das ist kein Einzelfall und das hat System sozusagen, das ist nicht zufällig. Das heißt, in Wahrheit, ganz lebenspraktisch genommen, wenn man in der Art, wie heute Physiker an die Dinge herangehen, wenn man das macht, ist es einfach schon im Sinne der seelischen Gesundheit sehr anzuerwarten, sich mit dem Geistigen, das ins wirklich Übersinnliche führt, zu beschäftigen und Meditationen in diese Richtung auch zu machen zum Ausgleich. Um dadurch die Kräfte zu finden, die Gegenkräfte zu finden gegen das, was von da unten auftaucht. Sonst ist man im Grunde verraten und verkauft und es wird sehr schnell sehr viel Ärger werden noch. Und wahrscheinlich werden diese Physiker die ersten sein, die das als dringende Lebensnotwendigkeit ergreifen werden. Und die als Erste vielleicht sogar dann verstehen werden, was etwa mit dem Schulungsweg oder so gemeint ist. Und das akzeptieren, absolut akzeptieren. Weil sie einfach spüren, sie brauchen es. Sie können sonst nicht weiter. In ihrem ganzen Leben nämlich nicht weiter. Also das ist überhaupt nichts Abgezogenes dann, sondern was mitten im Leben Stehendes in Wahrheit drinnen. Und ich meine, der Strada im Stück, er wird ja auch irgendwo am allerstärksten erschüttert und eben letztlich im Hintergrund steht das auch, dass da ja die arimanischen Kräfte am stärksten bei ihm durchbrechen irgendwo. Und das macht seine Verzweiflung so besonders tragisch am Anfang. Der Capesius tut sich da leichter, das Luziferische, das ist noch ein bisschen freundlicher irgendwo und zieht ihn zwar auch herunter in Wahrheit und hält ihn in seiner Entwicklung auf, aber es ist zumindest auf den ersten Blick angenehmer. Nicht? Weil, also, wenn man mehr luziferische Kräfte weckt, ist das nicht gleich im Erleben so was Schlimmes. Das kann eher was sehr Schönes sein. Hält zwar die Entwicklung auf, also im Endeffekt kommt dann irgendwann die Rechnung natürlich, aber es ist nicht gleich so dramatisch. Aber gerade wenn man die arimanischen Kräfte weckt und lockt, und das tun die Physiker namentlich, dann kommen sehr schlimme Figuren hervor.
Es ist interessant, in Armenien sind sehr viele Anthroposophen gekommen, eigentlich aus diesen technischen
Bereichen. Ja, ja, ja.
Sehr viele Physiker.
Ja.
Aber das ist im ganzen Osten so, weil die technischen, ja, mathematisch-chemischen Berufe, das war der überwiegende Beruf.
Ja. Ja, ja.
Und Philosophie teilweise
auch. Ja. Humanistik.
Ja, ja, ja. 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 Ja, sicher, also dort wo sich das Denken eben in Wahrheit bis zur Meditation verdichtet, berufsbedingt sozusagen, wenn ich das so nennen darf, da entsteht am ersten also so ein Gefühl dafür, ich brauche was anderes auch noch zum Ausgleich. Und der Strader im Stück spürt es ja auch im Grunde. Er hat noch keine Idee, wie er kommen will, und dann wird es fast irrwitzig manchmal. Etwas anderes, andere Inhalte, die auch sehr bedeutsam sein können, wenn man sie richtig anfasst, da ist es vielleicht noch heikler und noch schwieriger, den richtigen Weg zu finden, ist die Versenkung in wirkliche moralische Wahrheiten. Moralisch aber jetzt nicht im Sinn von vereinbarten Regeln, tut das so oder so und das tut man nicht, sondern was im Kern dahinter steckt. Nur genau da ist das Problem, das zu trennen von der gesellschaftlich geprägten Hülle, die darüber steckt vielleicht. Wo im Kern zwar eine wirkliche moralische Wahrheit steckt, das heißt eine geistige Wahrheit, weil moralisch heißt eigentlich, dass eine geistige Wahrheit dahinter steckt, nichts anderes. Moralisch ist das, was mit dem Geistigen im Einklang steht, und moralisch ist das, was im Widerspruch zu dem fortschreitenden Geistigen ist, wenn man es jetzt auf eine ganz kurze Formel bringen will. Aber so wie es hereingeholt wird heute in unser Erdenleben, kriegt es natürlich eine sehr starke Tünche darüber durch die kulturellen Bedingungen, in denen es hereingeholt wird. Und in der Kultur kriegt es andere Färbungen, in jener wieder andere, und kriegt dadurch immer sehr starke Abhängigkeit von Ort und Zeit auch. Also es kommt dieses persönlich egoistische Element hinein, und vieles von dem, was im Kern eigentlich diesen moralischen Impuls hätte, kann dadurch sogar bis zur Unmoralität verzerrt werden in Wahrheit. Weil diese Hülle, die dann durch die Menschen darüber gepackt wird, genau ins Gegenteil vielleicht sogar geht. Das ist ja oft grotesk, also das im weiß ich nicht, im Dienste der christlichen Liebe oder sonst was, das werden dann Völker hingeopfert oder was womöglich oder Dinge, also gerade im Mittelalter, aber nicht nur im Mittelalter, heute genauso, also es sind da die schlimmsten Dinge oft passiert im Dienste der christlichen Liebe oder sonst so irgendwas.
Achse der Bösen.
Bitte?
So der Busch gemacht hat, ne?
Ja.
Gegen die Achse der Bösen.
Richtig, ja. Also das wird sehr missbraucht, oft dann natürlich insbesondere heute sehr bewusst missbraucht, auch manchmal. Und den Menschen aber suggeriert als was Positives. Und eigentlich ist der positive Kern schon längst draußen und das ist nur mehr die Hülle wirksam. Also das heißt, diese Versenkung in wirkliche moralische Wahrheiten, in moralische Inhalte, ist sehr schwierig. Also da muss man zuerst einmal wirklich die Spreu vom Weizen trennen und darf es nicht zu einfach machen. Wichtig ist dabei eben sowohl bei den mathematischen Inhalten als auch bei den moralischen Inhalten, dass man sie eben nicht in abstrakter Form erlebt, sondern dass man sie wirklich zum Sinnbild verdichtet. Dass es einem gelingt, also das, was etwa in der Formel drinnen lebt oder was in einem bestimmten moralischen Impuls drinnen lebt, bis zu einem Bild zu verdichten, bis zu einer bildhaft-symbolischen Vorstellung. Die Elemente dieser bildhaft-symbolischen Vorstellung können ohne weiteres aus dem Sinnlichen genommen sein, das schadet nichts, weil sonst wird es schwierig, überhaupt ein Vorstellungsbild aufzubauen. Aber es muss zum Sinnbild werden des eigentlichen Inhalts, der da drinnen steckt. Das heißt, die Physiker werden dann auf dem Weg weiterkommen, wenn es das wirklich zu einem Sinnbild verdichten können, das, was in ihrer Formel drinnen liegt. Fürs Moralische gibt es das schöne Bild, das Rudolf Steiner gebraucht hat, das ihr wahrscheinlich kennen werdet, als Bild für die Liebe. Ganz simpel, ein halbvolles Glas Wasser, das, in dem es ausgegossen wird, immer voller wird. Das heißt, die Liebe, die sich verströmt, macht den Menschen oder wird immer reicher, dadurch, je mehr sie sich verströmt in die Welt. Ein ganz simples Bild im Grunde, aber ein sehr wirksames Bild, wenn man es in der Meditation festhält und sich wirklich ganz konkret als Bild auch vorstellt. Gar nicht jetzt viel abstrakt weiter spekuliert darüber, sondern nur versucht, dieses Bild festzuhalten und dabei eben den Impuls der Liebe auch zugleich also festzuhalten, wenn man so will, oder sich darauf zu konzentrieren, also zu verbinden, diese Kraft der Liebe mit diesem Bild, das zu durchdringen. Dann ist das ein Bild, das Tor öffnen kann in die höhere geistige Welt, in die Seelenwelt zunächst einmal. Und dann kommen da noch ganz andere Erlebnisse herein. Dann kommt es dann irgendwann einmal, insbesondere wenn man es dann auch schafft, dieses Bild wieder beiseite zu schaffen, also es ist voll konzentriert auf, jetzt ist es so stark, dass es eigentlich sich fast von selber aufdrängt, es kommt nämlich dann irgendwann, am Anfang ist es schwer, es konzentriert festzuhalten, sich nicht stören zu lassen, jetzt zieht es und da juckt mir plötzlich was ans Telefon läutet, müssen wir es abstellen, siehst du, apropos, müssen wir es abstellen, das Telefon. Also irgendwas passiert ja immer, ist ja die alte Erfahrung, wenn man konzentriert meditieren will, kommen auf einmal 100.000 störende Einflüsse. Und was sonst hat einem nichts gestört, aber plötzlich stört einem alles. Also das stürmt auf einen ein. Und die Nasen kitzelt, man muss niesen, verdampft und husten muss man, es geht nichts mehr. Gut, alles weg, also endlich, jetzt steht das Bild, man hat es voll konzentriert und jetzt soll man es wegschaffen. Dann ist es plötzlich unheimlich schwer, das Bild wieder loszuwerden. Jetzt drängt sich das also massiv auf, jetzt kann Störung kommen, was will, nein, das Bild geht nicht weg, es steht da. Jetzt muss man es ja noch stärkere Kraft aufbringen, um dieses Bild wieder aufzulösen. Und dann in diese, wenn man so will, Leere hinein, kommt die wirkliche Inspiration. Das heißt, dann beginnt die geistige Welt zu sprechen und beginnt dann in der Folge aber auch von sich aus, sich zu einem neuen Bild zu gestalten. Ist meistens erst der zweite Schritt, also es ist nicht gleich, dass ein Bild durchs andere ersetzt wird, sondern es beginnt dann, wenn man so will, die geistige Welt zu sprechen. Das heißt, man beginnt im inneren Erleben bestimmte geistige Inhalte, auf die man durch die Meditation hingelenkt wurde, sozusagen plötzlich zu verstehen, zu erfassen in ihren Zusammenhängen, wenn man so will. Ja, das ist das die Stimme der Inspiration. Man darf sich ja nicht denken, da wispert jetzt einer und wenn man anfängt, Stimmen zu hören, wird's eher ein bisschen gefährlich. Das ist eher ein Anzeichen für mittlere Geisteskrankheit, die herankommt. Also das ist es nicht so, dass man... Also auch wenn dann das O Mensch, erkenne dich, O Mensch, erkenne dich und im Drama kommt, darf man sich das in Wirklichkeit nicht so als Stimmen hören vorstellen, sondern es ist einfach das innere Erlebnis, die innere ganz massive Aufforderung, dass ich mich als Mensch jetzt in meiner Wesenheit erkennen muss. Das wird also in dem Moment so klar und deutlich und so mahnend, dass ich diese Stimme, unter Anführungszeichen, nicht überhören kann. Aber es ist eigentlich eine Erkenntnis, die einem kommt in diesem Moment und die so klar und unverrückbar ist, dass ich mich nicht vorbeischleichen kann. Sag so, nein, eigentlich ist mir das doch unangenehm, machen wir das Tüdel wieder zu und gehen wir zu Hause und gehen fernschauen, weil es ist angenehmer. Passiert nichts. Das ist dann also einfach ein geistiger Inhalt, der sehr präsent ist. Aber der kommt dann herein, wenn man dieses Bild vorher, dieses selbst geschaffene Bild, wenn man so will, in dem Beispiel das Bild mit dem halbvollen Glas, weggeschafft hat. Und dann in der Folge beginnt sich diese Inspiration eben auch zu einer eigenständigen Imagination zu verdichten, die jetzt aber anders ist als das Bild, von dem er ausgegangen ist. Das kann in unterschiedlicher Weise sein. Das hängt dann von der Meditationsart auch ab und in welchen geistigen Bereich genau man jetzt hineingeleitet wird dadurch. Das ist für jeden Menschen oft auch unterschiedlich ein bisschen. Selbst wenn er vom gleichen Meditationsinhalt ausgeht, das ist so wie, weiß ich nicht, wenn fünf Menschen nach Paris reisen, erleben sie auch Unterschiedliches. Und werden andere Erlebnisse berichten. Und so ist es auch, wenn fünf Menschen in der Meditation im Grunde aufbrechen in ein bestimmtes geistiges Gebiet, sie trotzdem unterschiedliche, bis zu einem gewissen Grad unterschiedliche Erlebnisse haben. Und in Paris werden sie alle vielleicht den Eiffelturm irgendwo gesehen haben. Das ist schon gemeinsam, aber da gibt es auch Unterschiede. Und so ist es da im übertragenen Sinne auch. Also diese Dinge brauchen wir aber als Vorbedingung, um ein Gefühl dafür zu kriegen, wie es sich denn so als höhere Hierarchie lebt, sozusagen. Also das war ja unser Ziel, ein bisschen kennenzulernen, wie ist die Erlebensweise der höheren Hierarchien, wie erleben die eigentlich? Also da müssen wir eigentlich alle diese Schritte durchgehen, also wegschaffen des alltäglichen Innenlebens, Meditationsübungen, Konzentrationsübungen an Inhalten, die über das Persönliche hinausreichen, eben in mathematische, moralische Dinge, ähnliches, die ganzen Bilder, die da nahe, wie erlangt man Erkenntnisse der höheren Welten oder so gegeben sind, Rosenkreuzer, Meditation und so weiter. Alles das kann dienlich sein. Und dann diese Bilder wegschaffen und dann können Eindrücke entstehen von dem, wie diese höheren Hierarchien erleben und wie anders dieses Erleben dieser höheren Hierarchien ist, der dritten Hierarchie zunächst einmal, die noch sehr nahe uns Menschen steht. Und trotzdem ist das Erleben schon grundlegend anders. Aber ich will das heute gar nicht mehr angehen, sondern das nächste Mal. Das heißt, genauer gesprochen, das übernächste Mal, weil das nächste Mal wird der Ernst seinen Vortrag halten über den Maya-Kalender. Bin ich schon gespannt, ich weiß eigentlich persönlich noch sehr wenig darüber. Ich bin noch nicht dazu gekommen, mich wirklich damit zu beschäftigen.
Haben wir
einen Ernst, genau, der hat sich sehr intensiv beschäftigt. Na, so teilt sich das auf, das ist ja schön. Danke.